Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Eine Stele mit Asche von NS-Opfern im Berliner Tiergarten. Dort, wo Hitler 1933 sein Ermächtigungsgesetz durch das Parlament brachte. Die neue Aktion des Zentrums für politische Schönheit ist heute das erste Thema. Außerdem geht's am ersten Tag des Weltklimagipfels in Madrid um die Frage, wie grün die Filmindustrie sein kann und ob Karl-Ove Knausgård das universitäre Dozieren liegt. Eine übermannshohe Stele, 4 Tonnen schwer, mit einem wie Bernstein schimmernden Einsatz. Das ist der zentrale Teil der neuen Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Bevor die Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück ihr Urteil darüber abgibt, schildert Cecilia Reible, was alles zu diesem temporären Holocaust-Mahnmal gehört und wo genau in Berlin es steht.
Vom Carillon im großen Tiergarten erklingt das Glockenspiel. Wenige Meter entfernt, mit direktem Blick auf den Reichstag, eine Installation. Zu sehen ist ein Gerüst in Form eines Tores, das mit Blumen und Plüschtieren geschmückt ist. Davor leuchten Grabkerzen. Ein paar Meter vor dem Tor steht eine 2,5 Meter hohe Metallsäule. Stefan Pelzer vom Zentrum für politische Schönheit, kurz ZPS.
Die Säule ist das Ergebnis von intensiven Recherchen mit der Grundfrage, Millionen Getöteter in deutschen Vernichtungslager, was ist eigentlich mit deren Asche passiert?
Die Nationalsozialisten seien mit der Beseitigung der sterblichen Überreste der von ihnen ermordeten Menschen überfordert gewesen, sagt Stefan Pelzer. Vor allem in der letzten Phase der NS-Diktatur, als die Alliierten vorrückten.
Damals wurden Knochen zerstampft und verstreut, in Flüsse geworfen, auf Felder gestreut, als Dünger benutzt.
Das Zentrum für politische Schönheit hat nach eigenen Angaben an 23 Orten in der Ukraine, Polen und Deutschland Bodenproben genommen und diese analysieren lassen. Das Ergebnis laut ZPS, in über 70% der Proben hätten sich menschliche Überreste befunden, Zähne, Asche, Knochenreste. Eine exemplarische Bodenprobe haben die Politkünstler in ihre Gedenksäule eingelassen. Der Ort für das Mahnmal sei bewusst gewählt, erklärt ZPS-Aktivist Pelzer. Auf der Wiese befand sich früher die Krolloper, in der nach dem Reichstagsbrand 1933 das Parlament tagte.
Diese Krolloper ist der Ort, wo damals, nachdem die Nazis selbst den Reichstag angezündet, abgefackelt, niedergebrannt haben, um es dann auf politische Gegner zu schieben, hat hier in dieser Krolloper die Machtergreifung Adolf Hitlers stattgefunden.
Das Zentrum für politische Schönheit will mit seiner Aktion auch daran erinnern, dass die Nationalsozialisten bei ihrer Machtergreifung Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager hatten. In der Krolloper verabschiedeten sie mit den Stimmen der Konservativen das sogenannte Ermächtigungsgesetz, mit dem die Regierung Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments erlassen konnte. Stefan Pelzer befürchtet, dass sich die Geschichte wiederholen könnte.
Auch heute ist die einzige Machtoption, die der Faschismus in Deutschland in Form der AfD hat, die über die Union. Und deshalb fordern wir die Union ganz klar zur Abgrenzung vom Rechtsextremismus, ganz klar zur Abgrenzung von der AfD auf.
Dass zahlreiche Unionspolitiker bereits eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen haben, lässt das Zentrum für politische Schönheit nicht gelten. Die Aktivisten haben die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU brieflich zu einer Besichtigung ihres Mahnmals aufgefordert, mit festem Besuchstermin. Die Namen der Politiker finden sich auf einer Tafel neben der Gedenksäule. Wer kommt, wird abgehakt. Diese Woche sind die Bundestagsabgeordneten allerdings in ihren Wahlkreisen unterwegs. Und am Samstag muss das Zentrum für politische Schönheit seine Installation wieder abbauen.
Bis dahin ist dort unter anderem ein Zitat der Schriftstellerin Vicky Baum zu lesen. Damals lachten wir über Hitler. Am Telefon ist Insa Eschebach, die Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück in Brandenburg. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ist davon auszugehen, dass tatsächlich Asche und Knochenkohle in Deutschland, Polen, baltischen Staaten und der Ukraine außerhalb von Gedenkstätten gefunden wurden?
Ja, davon ist auszugehen. Ich kann das auch für Ravensbrück sagen, dass wir bei infrastrukturellen Arbeiten vor 2 Jahren auch erneut wieder auf menschliche Asche und Knochenreste gestoßen sind, die infolgedessen dann, sagen wir mal, neu beigesetzt wurden. Man muss diese KZ-Gedenkstätten insgesamt als große Friedhöfe bezeichnen. Und häufig ist es in der Tat auch nicht genau bekannt, wo jetzt menschliche Asche und Knochenreste sich befinden.
Was halten Sie von dieser neuen Aktion des Zentrums für politische Schönheit dann?
Also ich finde eigentlich die Aktionen des Zentrums für politische Schönheit in der Regel interessant, fantasievoll und meistens politisch auch sehr wichtig. Aber in diesem Fall, muss ich sagen, habe ich eben doch Zweifel. Und zwar aus folgendem Grund. Ich schildere das mal ganz persönlich. Ich kenne einen Überlebenden in Israel, Emmy Abel, die kommt jedes Jahr nach Ravensbrück, weil in Ravensbrück ihre kleine Schwester ums Leben gekommen ist. Und sie geht an das große Massengrab und das ist das Grab, wo sie um ihre Schwester trauert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es jetzt sinnvoll fände, wenn Überreste ihrer kleinen Schwester, dass die jetzt nach Berlin gekarrt wird. Dazu kommt, dass dieses Transportieren von Resten von Toten, also überhaupt die zu exhuminieren und woanders hin zu translozieren, widerspricht der jüdischen Sepulkralkultur vollständig. Man muss eigentlich und sollte die Asche und die Toten dort ruhen lassen, wo man sie aufgefunden hat. Und insofern, ich verstehe die politische Absicht dahinter, aber irgendetwas geht da zu weit.
Was würden Sie sagen, geht zu weit?
Na, dass der Akt nicht symbolisch agiert, anstatt wie sonst ein Lehrer sagt, ist ein Lehrer sagt, das ist aber eine symbolische Aussage. Aber hier geht es um menschliche Überreste und ich finde, die von einem Ort zum anderen zu tragen, um eine politische Aussage zu machen, problematisch.
Und die Verknüpfung wiederum dieses Aktes mit der Aufforderung an Unionspolitiker, sich dort an dieser Stele einzufinden, ist das dann eine doppelte Wolte, die Sie nicht nachvollziehen können? Oder verstehen Sie den Anspruch in diesem Falle wiederum gut?
Sie fragen da schon zu Recht, Gelöbnisse in Gegenwart von Toten oder menschlichen Überresten zu formulieren und auszusprechen. Das war Praxis totalitärer Staaten sehr lange Zeit. Also ich finde das, sagen wir mal so, zumindest etwas schräg. Gerade die Aufforderung zum Gelöbnis angesichts von menschlicher Asche. Also Ausdruck von historischem Bewusstsein ist meiner Meinung nach nicht das Gelöbnis, sondern das Gespräch und die Kontroverse. Und insofern würde ich jetzt auch diese Aufforderung zum Gelöbnis bestenfalls als eine gewisse Art von Ironie begreifen wollen, aber politische Schönheit, um es mal so zu sagen, erkenne ich jetzt da nicht.
Das Zentrum für politische Schönheit möchte ja diese Stele institutionalisieren. Die Erlaubnis dazu, sie stehen zu lassen, hat sie aber nur bis Ende der Woche. Dann stellt sich ja wiederum die Frage, bei einem Abtransport, wo sollen dann die menschlichen Überreste hin? Ist das eine Forderung, die man jetzt wiederum an das Zentrum für politische Schönheit stellen müsste, sich darum zu kümmern? Oder was soll jetzt passieren?
Ja, völlig richtig. Und ich würde dringlich raten, mit dem Zentralrat für Juden in Deutschland da das Gespräch zu suchen. Denn eigentlich ist es ein Unding, gerade bei Menschen, von denen man vermuten kann, dass viele von ihnen jüdischer Herkunft sind. Also da würde ich doch wirklich dringlich darum bitten, dass da Fachleute, Rabbiner etc. zu Rate gezogen werden, wie nachdem jetzt dieser erste Schritt getan ist, wie man nun aus dem Dilemma herauskommen möchte. Also da ist sicher guter Rat notwendig.
Sagt Insa Eschebach, die Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken und wünsche einen schönen Abend.
Ihnen auch.
Sie ist nicht mehr nur die Sache der Unterhändler, die im Stillen vorbereiten, was Regierungsoberhäupter am Ende präsentieren. Antonio Guterres hat heute die 25. Klimakonferenz der Vereinten Nationen eröffnet. Mehr gehört als je zuvor.
Millionen überall auf dieser Welt, gerade die jungen Leute, rufen die Verantwortlichen auf, mehr zu tun, sehr viel mehr, um dem Klimanotstand zu begegnen. Sie wissen, dass wir heute auf den richtigen Weg kommen müssen, nicht morgen. Und diese Konferenz ist unsere Gelegenheit dazu.
Im Spiegel des Protests der Friday for Future-Bewegung wird nun auch die Kultur öffentlich befragt, wie sie es denn mit dem Klimaschutz hält. Wie viel Kerosin verbrauchen die Museen, um Bilder von einem Ende der Welt zum anderen zu schicken? Welche klimaschädlichen Materialien werden für Bühnenbilder verwendet? Wie viel Strom braucht eine Filmproduktion? Karl Bergengrün ist Geschäftsführer der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, die von der Landespolitik und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk getragen wird. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau
Wuttke. Seit wann macht die MFG sich Gedanken um den Klimaschutz und weiß, dass ein Tatortdreh 140 Tonnen CO2 verbraucht, so viel wie 13 Menschen in einem ganzen Jahr?
Das war eine Studie, die wir vor 2,5 Jahren in Auftrag gegeben hatten. Und es geht darauf zurück, dass wir in Deutschland zu wenig Studien haben, die genau sagen, wie denn der Verbrauch von Filmproduktionen und Fernsehproduktionen ist. Aber wir wissen aus anderen Ländern, dass er hoch ist. In Frankreich gibt es eine Studie, die sagt, dass der dortige Film- und TV-Sektor insgesamt so viel CO2 emittiert wie die gesamte Telekommunikationsbranche.
Der Klimaschutz ist also bei Ihnen nicht erst mit Greta Thunberg angekommen?
Nein, das beschäftigt uns schon sehr viel länger. Wie viele andere übrigens auch. Es gibt viele Produktionsfirmen, Sender, zum Beispiel der SWR, das ZDF, die großen Produktionsfirmen. Und wir haben uns zusammengetan in einem Arbeitskreis Green Shooting. Da sind auch Verbände drin, um gemeinsam zu überlegen, was können wir tun, um CO2 zu vermeiden. Und da gibt es eine ganze Menge.
Ja, was ist es denn?
Also diese Tatortstudie, über die wir eben gesprochen haben, hat ergeben, man kann fast die Hälfte des CO2-Ausstoßes vermeiden, aber man muss dafür den gesamten Produktionsprozess umstellen. Und das geht in alle Bereiche rein. Da muss man versuchen, Bahn zu fahren, statt zu fliegen, Hotels möglichst zu vermeiden, stattdessen Apartments mieten, LED-Lampen verwenden statt herkömmlicher Scheinwerfer, Dieselgeneratoren gehören komplett raus, ans lokale Stromnetz anzuschließen, die Produktion wann immer das geht, Ökostrom nutzen und so weiter, kein Einweggeschirr, regionales Catering. Übrigens spielt auch das Baumaterial eine große Rolle. Es werden immer nämlich noch riesige Kulissen gebaut und das aus Styropor und dann werden sie weggeworfen, obwohl es da umweltfreundliche Alternativen gibt.
Das heißt, es muss auch erstmal aussortiert werden, es müssen Neuanschaffungen gemacht werden, verstehe ich das richtig? Das kostet ja auch einiges.
Genau, und da ist genau das Problem. Diese Alternativen, nehmen Sie zum Beispiel jetzt die LED-Lampen für Außendrehs, die sind oft noch etwas teurer. Und deswegen werden sie von den Produzenten noch nicht so viel nachgefragt. Und weil sie nicht so viel nachgefragt werden, deswegen bieten die Verleiher und die Dienstleister vieles noch nicht an. Und das wollten wir durchbrechen. Und deswegen haben wir diesen Arbeitskreis. Und seither hat sich auch eine ganze Menge getan.
Ein Arbeitskreis heißt das, man könnte ja mal versuchen, das.
Es gibt noch keine Regularien, aber was wir tun, ist, dass wir darauf bestehen, dass die, die bei uns einreichen, die die Förderung haben wollen, darstellen, was sie im Bereich ökologisches Drehen machen wollen. Und wir bieten Unterstützung an. Das geht los bei einem Leitfaden. Wir machen kostenlose Workshops. Wir bieten einen CO2-Rechner an, den wir kontinuierlich zusammen mit der Branche praxistauglicher machen. Wir haben ein Dienstleisterverzeichnis. Und wer bei der MFG einen Film gefördert bekommt und dann einen Berater anstellt, der die ganze Produktion auf eine umweltfreundliche Drehweise umstellt, der erhält von uns einen Zuschuss von bis zu 5.000 Euro. Und so ein Green Consultant, der hilft wirklich bei der Umstellung. Denn diese Umstellung, die beginnt in den Köpfen.
Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, Matrix wäre jetzt vielleicht gar nicht mehr möglich.
Sie können alles herstellen mit weniger CO2-Emissionen, aber sie ganz zu vermeiden, das ist schwierig. Sie brauchen gerade bei den Produktionen, die wir nennen es CGI-gestützt sind, also wo die Bilder am Computer unterstützt werden, da verzichten sie auf LKWs, da verzichten sie auf die Leute von A nach B zu bekommen und auf Flugzeuge, aber dafür haben sie einen enorm hohen Stromverbrauch, denn das Internet, die computergenerierte Herstellung von Filmen, braucht viel Strom. Und da geht es ganz entscheidend darum, ob da Ökostrom verwendet wird oder nicht.
Und ist mit all dem dann irgendwann als Fernziel mal Klimaneutralität zu erreichen oder ist das gar nicht möglich?
Das ist eine gute Frage. Es wird nur gehen, wenn insgesamt Energie zur Verfügung gestellt werden kann, die klimaneutral hergestellt wird. Denn eines ist sicher, gerade das Streaming braucht mehr Strom als früher. Über die Hälfte des Datenvolumens und damit des Stromverbrauchs im Internet geht drauf für die Übertragung von audiovisuellen Inhalten von Netflix, Amazon und Co. Also das ist nur möglich, wenn dieser ganze Strom mal aus erneuerbaren Energien stammt.
Das heißt, es könnte sein, dass man vom Regen in die Traufe kommt, wenn nicht genug passiert?
Also wenn nicht genug passiert, dann sind wir schon in der Traufe und deswegen muss was passieren. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, das ist ganz klar.
Ursula von der Leyen hat ja als erste Großtat angekündigt, schon in den nächsten Tagen ein Papier vorlegen zu wollen, wie die Europäische Union innerhalb von gut 30 Jahren klimaneutral sein kann. Kann die Filmbranche in Europa da zusammenarbeiten?
Wir würden so gerne unseren CO2-Rechner, den wir bei der MFG entwickelt haben, übertragen auf andere Länder. Es zeigt sich aber, dass in jedem Land aufgrund der anderen Gesetze, der unterschiedlichen Drehbedingungen, andere Verhältnisse herrschen. Deswegen, da wo es geht, zusammenzuarbeiten, gemeinsame Standards entwickeln, ist es immer gut. Aber es wird dabei bleiben, dass in einzelnen Ländern unterschiedlich gearbeitet wird. Und das Wichtige ist, dass überhaupt CO2 vermieden wird. Jeder auf seine Weise ist besser, als wenn es niemand macht.
Sagt Karl Bergengrün, Geschäftsführer der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Abend noch.
Vielen Dank und einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk hat eine Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur gegründet. Die Stiftung mit Sitz in Breslau soll unter anderem die Beteiligung von Frauen am kulturellen und gesellschaftlichen Leben fördern und wissenschaftliche Untersuchungen zum Feminismus unterstützen, so die Schriftstellerin. Tokarczuk war im Oktober rückwirkend der Literaturnobelpreis für das Jahr 2018 zugesprochen worden. Die Auszeichnung ist mit rund 830.000 Euro dotiert. Am 10. Dezember soll ihr der Preis in Stockholm überreicht werden. Zwei externe Experten des Literaturnobelpreiskomitees der Schwedischen Akademie räumen nach nur knapp einem Jahr ihre Posten. Die beiden Schriftsteller Gun-Britt Sundström und Christopher Leander wollen das Komitee im kommenden Jahr verlassen. Leander schrieb in einer schwedischen Zeitung, ihm gingen die Veränderungen in der Akademie zu langsam. Nach den Querelen um das mittlerweile ausgetretene Mitglied Katharina Frostensen und ihren Mann Jean-Claude Arnault sowie der damit einhergehenden tiefen Krise hatte die Schwedische Akademie das Nobelkomitee Ende 2018 um 5 externe Mitglieder erweitert. Die aus dem Berliner Stasi-Museum gestohlenen Orden waren größtenteils Nachbildungen und nicht viel wert. Das bestätigte der Leiter des Museums, Jörg Drieselmann. Gestohlen wurden demnach 8 Orden, von denen nur einer echt war. Bei dem Einbruch in der Nacht zu Sonntag war auch Goldschmuck gestohlen worden. Drieselmann sprach von etwa 1.500 Euro Materialwert. Offenbar hätte der Sachverstand der Diebe nicht ausgereicht, um den Wert des Diebesguts genau zu erfassen, so der Museumsdirektor. Eine groß angelegte Baumfellaktion im Gartenreich Dessau-Wörlitz ist gestoppt. Es würden von nun an nur noch schwer geschädigte Bäume entlang von Wegen entfernt, die eine Gefahr für Besucher darstellten, kündigte die Kulturstiftung nach einer Sondersitzung des Kuratoriums an. 1.200 von ursprünglich 8.000 geplanten Fällungen seien seit September schon durchgeführt worden. Hauptsächlich wurden Eichen und Eschen entfernt. An der großen, von den zuständigen Behörden genehmigten Fellaktion hatte es massive Kritik gegeben. Stiftungsdirektorin Brigitte Mang verteidigte, Trockenheit und Schädlinge hätten den Bäumen im UNESCO-Weltkulturerbe massiv zugesetzt.
Susan Sontag und Juan Goytisolo waren in Tübingen. Auch Hertha Müller und Günter Grass sprachen im Audi Max der Uni. Sie folgten der Einladung zur Poetik-Dozentur, die dort vor mehr als 20 Jahren eingerichtet wurde, um jedes Jahr Leserinnen und Leser mit 2 Autoren ins Gespräch zu bringen. 2019 sind es Judith Schalansky und Karl-Ove Knausgård. Der Norweger hat ja sein Leben in 6 dicke Bücher übertragen und sich danach mit weiteren Frauen in seiner Familie beschäftigt. Christian Gampert war für Fazit bei Knausgårds erster Vorlesung. War das eine konzentrierte Vorlesung oder hatte sie die Struktur seiner überbordend detailreichen Bücher?
Es war schon eine richtige theorielastige Vorlesung. Es war allerdings kein Plädoyer für die Literaturtheorie. Da ist er weit weg von. Er versucht schon, sich in seine Werkstatt ein bisschen schauen zu lassen, in seine Anfänge vor allem. Und seine Anfänge liegen interessanterweise eben in einem Literaturstudium. Und wenn ich das jetzt mal ganz salopp zusammenfassen darf, was sie heute Abend gesagt hat, ist es so, dass der Schriftsteller vom Literaturtheoretiker eigentlich nichts oder sehr wenig lernen kann.
Das sagt der Literaturwissenschaftler.
Ja, aber das Interessante ist, er war offenbar ein Derrida-Fan, der abends ins Blur-Konzert ging und überall dabei sein wollte und sich damit auflud, aber irgendwann gemerkt hat, hat, dass ihm das bei seinem eigenen Schreiben eigentlich gar nicht weiterhilft. Er sagt, die Literatur muss vorwärts geschrieben werden, die Theorie ist rückwärts gewandt. Er spielt auch, das ist dann sehr theorielastig geworden, er spielt auch Freud gegen Bloch aus. Freud beschäftigt sich mit vergangenen Träumen, die analysiert werden. Bloch will etwas Neues träumen, nach vorne. Und das ist eigentlich die ganze Bewegung, die er den Abend vorgeführt hat. Die Poetik ist eine passive Größe, sagt er. Das Schreiben dagegen ist in der Mitte von etwas sein. Die Poetik schaut die Dinge von außen an, der Schreiber aber muss seine Entscheidungen intuitiv fällen. Und wir haben so ein bisschen mitgeschnitten. Der Ton ist, die Tonqualität ist jetzt nicht so rasend gut, aber vielleicht hören wir mal kurz rein, wie er heute Abend gesprochen hat.
When I write, as I do every Monday to Friday between 9:30 a.m. and 2:30 p.m. None of the problems I encounter are theoretical in nature. The problems that arise in the process of writing are practical and all their solutions are intuitive.
Also, ungefähre Übersetzung, wenn ich schreibe und ich tue das jeden Montag bis Freitag von 9:30 bis 2:30, ist keines der Probleme, die ich da antreffe, theoretischer Natur. Die Probleme beim Schreiben sind praktisch und alle Lösungen sind intuitiv. Das ist natürlich richtig und trotzdem ist es natürlich so, dass er auf einem Kanon aufbauen kann, auf sehr vielen Büchern, die er gelesen und auch analysiert hat. Und das gibt er natürlich auch zu, dass bestimmte Musterbücher ihm beim Schreiben weitergeholfen haben. Und von denen hat er drei heute Abend ein bisschen näher angeschaut. Madame Bovary von Flaubert, Prousts Verlorene Zeit und Joyces Ulysses, muss ich sagen. Und das Interessante ist, er hat so ein bisschen seine Zeit als Literaturkritiker und eben als Student rekapituliert und sagt, er habe die Einladung zu dieser Vorlesung überhaupt angenommen, weil es für ihn die Gelegenheit war, da nochmal zurückzugehen und selber zu gucken, wie er denn damals geurteilt hat als Kritiker. Die Kritiker werden ja selber selten hinterfragt und die Kriterien analysiert. Und er sagt, er habe sich da doch sehr behaglich eingerichtet in diese avantgardistische Theorie, die vor allem das Verhältnis von Sprache zu Wirklichkeit analysiert habe und gar nicht mehr geschaut habe, was wird denn da eigentlich erzählt? Und dann habe er Madame Bovary gelesen und war auf einmal in einem Roman drin. Und es komme eben darauf an, wie viel Sinn ein Roman erschafft. Und da geht es um ganz einfache Dinge. Das ist eine einfache Geschichte. Es ist eine unglückliche Ehe. Die Frau sucht sich einen Liebhaber und scheitert in diesem Ausbruchsversuch. Einfache Geschichte, aber wie das erzählt ist, ist halt grandios. Und er bringt das Buch, an dem Flaubert gescheitert ist im Grunde, nämlich die Versuchung des heiligen Antonius mit lauter exotischen Plätzen, bombastischen Lyrismen, mit diesem ganzen Romantizismen, mit diesem Überbordenden, das bringt er als Gegenbeispiel und sagt, das nützt alles nichts. Alles toll ausgedacht, aber die Madame Bovary ist natürlich um Klassen besser, weil sie eine gesellschaftliche Situation trifft und ein Problem, das uns auch heute noch angeht.
Steckt denn da für Sie die Andeutung einer Antwort auf die Frage, wie er es denn bei seinem eigenen Schreiben mit der Wirklichkeit in dem autobiografischen Kontext hält?
Naja, im Grunde sagt er, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, weiß ich nicht so genau, was dabei rauskommt. Er vergleicht das sogar mit dem Eltern-Kind-Verhältnis. Also die Eltern wissen ja auch nicht, was aus dem Kind wird. Man weiß nie, was rauskommt. Der Text entwickelt sich ja doch dann in gewisser Weise auch unabhängig von dem Geplanten. Und interessanterweise sagt er, das autobiografische Schreiben ist dem fiktionalen Schreiben doch sehr ähnlich, weil die Identität, die wir für uns selbst sind oder uns vormachen, ist ja auch eine Fiktion. Das finde ich einen guten Gedanken. Und das erklärt auch eigentlich sehr viel über seine eigenen Bücher, weil vielleicht kann man das auch nur so aushalten, so intim zu schreiben, wenn man sich selbst als eine fiktive Person wahrnimmt. Aber klar ist, dass er natürlich nicht von Null anfängt, sondern auf einem Grund baut. Und das sind eben Proust, Joyce, Flaubert. Vielleicht würde ich noch gern einen zweiten O-Ton, wenn wir die Zeit noch haben, einspielen, weil das so ein bisschen zeigt, wie er methodisch vorgeht. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Was macht er, wenn er beim Schreiben stockt?
Whenever I encounter a problem in the text, I stop writing. Instead, I load the dishwasher, pick up the kids from school, go to the supermarket, make dinner and go to bed. By the time I sit down at my desk the next morning, the problem has been solved.
Wenn ich beim Schreiben ein Problem habe, sagt er, höre ich auf zu schreiben. Stattdessen belade ich den Geschirrspüler, hole die Kinder von der Schule ab, gehe zum Supermarkt, mach Essen und gehe ins Bett. Und wenn ich am nächsten Morgen mich an den Schreibtisch setze, dann hat sich das Problem von ganz allein gelöst. Und zwar ohne sein Zutun. Das ist eine interessante Geschichte, weil es so den psychischen inneren Prozess beim Schreiben und die Schreibhemmung, die überwunden werden muss, ganz gut benennt. Und also er ist kein Freund der Literaturtheorie. Sie hilft ihm praktisch beim Schreiben eigentlich nicht. Sie hat ihm vielleicht mal geholfen, überhaupt sich der Literatur anzunähern, aber das ist lange her.
Christian Gampert über die erste Vorlesung von Karl Ove Knausgård im Rahmen der Tübinger Poetikdozentur. Seit heute ist im Staatstheater Darmstadt einiges nicht wie sonst. Externe Berater waren für heute angekündigt, ebenso Wirtschaftsprüfer. Warum? Weil das hessische Kunstministerium wieder Ruhe in das Vierspartenhaus mit seiner langen Geschichte bringen will. Ludger Fitka, unser Landeskorrespondent, weiß, dass das Theater nicht nur in finanziellen Nöten steckt. Warum genau greift die politische Rechtsaufsicht jetzt ein?
Ja, zunächst mal tatsächlich, Frau Wuttke, weil es finanzielle Probleme gibt, die lange nicht bekannt waren. Wir haben jetzt schon fast Jahresende und erst seit Mitte Oktober ist bekannt, dass es ein Defizit gibt, das in Millionenhöhe möglicherweise liegt und dass es eine interne Haushaltssperre gibt. Und das Problem ist jetzt nicht, dass es Überziehungen im Etat gibt. Das gibt es in jedem Theater mal, je nachdem, was gerade auch gebaut wird, an Bühnenbild und so weiter. Nein, das Hauptproblem war, dass das Staatstheater Darmstadt an die Rechtsaufsicht, das ist das Kunstministerium in Wiesbaden, das haben Sie schon erwähnt, keine Programmberichte geschickt hat, eine Zeit lang eben auch diese Sachen nicht gemeldet hat. Und das hätten sie tun müssen, dass also sozusagen eine Verletzung auch der Berichtspflicht, und das ist der aktuelle Anlass, warum es jetzt zu den Problemen gab. Es gab zwar schon vorher Hinweise auf Schwierigkeiten in der Verwaltung, insbesondere im Finanzcontrolling. Das ging im Frühjahr dieses Jahres schon los. Da wurde dann zum ersten Mal jemand vom Staatstheater Kassel zur Hilfe geschickt nach Südhessen, nach Darmstadt. Und aber ab heute, Sie haben es gesagt, wird es auch mit externen Wirtschaftsprüfern weiter dann intensiviert.
Und in dieser Angelegenheit, wo steht da der Intendant Carsten Wiegand seit knapp oder etwas mehr als 4 Jahren in Darmstadt?
Ja, es wird gesagt, dass er schon ein schwieriger Kommunikationstyp ist, um es mal so auszudrücken. So wird es mir aus dem Ministerium mitgeteilt, die ja jetzt die Regie führen in Wiesbaden. Es hat auch schon im Frühjahr einen anonymen Hilferuf gegeben an die neue Kunstministerin Angela Dorn von den Grünen. Ein anonymer Brief aus der Belegschaft, der auch an die Vertrauensstelle des Deutschen Bühnenvereins gegangen ist. Und der Vorwurf lautete verbale Aggressivität gegen Carsten Wiegand. Das blieb aber anonym, muss man sagen. Und Carsten Wiegand wehrte sich auch. Er sagt, er ist kein autoritärer Typ. Er hat diese Unterstützung auch bekommen vom Personalrat, vom Personalratsvorsitzenden Thomas Gärtner, der sagt, nein, das ist nicht wirklich eine besondere Form der Aggressivität jetzt vom Intendanten. Also er hatte die Stärkung auch des Personalrats bekommen. Und das Ministerium hat schon im Frühjahr gesagt, okay, wir sind aber bereit, das zu begleiten. Und wenn es Probleme gibt, will auch die Ministerin selbst eingreifen. Also das war der Hintergrund. Er scheint also manchmal dann doch, so war der Vorwurf, dann zu laut geworden zu sein. Aber zumindest schien es eigentlich geklärt zu sein.
Es schien geklärt zu sein. Was würden Sie denn jetzt für das Haus prognostizieren? Ist das eine einerseits finanzielle, andererseits aber auch inhaltlich künstlerische, personelle Krise? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, eine personelle Krise ist es allemal, weil im Augenblick ist auch die Führung des Hauses nicht vollständig handlungsfähig. Da gibt es Querelen, das muss man sagen. Da gibt es auch einen Rechtsstreit, der läuft. Also es gibt eine personelle Krise, die eben jetzt mit ihren externen Beratern und mit externer Hilfeleistung bewältigt werden soll. Eine künstlerische Krise, würde ich sagen, ist es nicht. Das muss man deutlich sagen. Er ist eigentlich, der Intendant Carsten Wiegand, mit einer Mischung aus Repertoirestücken und auch einigen immer wieder einigen Überraschungen in die verschiedenen Saisons gestartet, auch in diesem Jahr. Also ist da wirklich auch, hat er eine gute Mischung, auch ein breites Angebot von Kindertheater bis Ballett, experimentelle Stücke. Also da ist er künstlerisch nicht so sehr umstritten. Es gibt auch nicht, ja, eine große Aufregung um das Stück, das Theater. Es ist auch kein Theater, das jetzt großartig von sich überregional immer reden macht, das muss man sagen. Er scheut auch möglicherweise dann allzu tiefgreifende Experimente. Das hat er am Anfang seiner Amtszeit mal gemacht. Da gab es auch schon mal Probleme mit einem sehr kreativen Schauspieldirektor. Also da ist er möglicherweise auch jemand, der dann sozusagen vorsichtig agiert. Aber er ist zumindest künstlerisch nicht durch irgendwie negative Dinge aufgefallen.
Und ist das auch der Grund, warum vor allem die Politik an ihm festhält?
Ja, ich denke, das zum einen. Also er ist relativ erfolgreich. Es gab auch mal einen Rückgang der Zuschauerzahlen zwischendurch, aber insgesamt wird das Theater gut angenommen. Er öffnet sich auch immer wieder mal gegenüber der Stadt. Die Studierenden, es gibt ja viele Studierende in Darmstadt, bekommen da auch bevorzugte Eintrittsmöglichkeiten. Er nimmt Busse aus dem Odenwald, die zum Theater kommen, spricht er an und holt die Leute aus dem Umland. Also da ist er auch durchaus offen. Aber man muss sagen, er ist auch selbstkritisch. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass die Politik an ihm festhält. Er hat auch selber gesagt, dass er es nicht beschönigen will, dass unter seiner Leitung zum Beispiel zu viel Führungswechsel gewesen sind. Also es hat sehr viele Führungswechsel gegeben, das sagt er selbst. Das deutet natürlich darauf hin, dass er kein einfacher Intendant ist, aber er ist offenbar eben auch bereit, im Gespräch mit der Politik, mit dem Land Hessen, das ja mehr Anteilseigner, Mehrheitseigner ist, und der Stadt Darmstadt, die 48% an diesem Theater tragen, mit denen auch offen zu reden. Und das scheint auch ein Punkt zu sein, warum man an ihm festhält.
Landeskorrespondent Ludger Fittkau über die Situation in Darmstadt, einer der drei Staatsbühnen in Hessen. Hans Bandrote hat sich die Zeitungsfeuilletons durchgelesen, eigenwillige anatomische Beschreibungen gefunden und eine steile Kurve mit Bravour genommen.
Preußische Planspiele, wittert Andreas Kilp in der FAZ und fragt, kommt es zum Prozess um die Hohenzollern? Es zeichne sich immer deutlicher ab, dass der Eigentumsstreit zwischen der Bundesrepublik und den Hohenzollern nicht friedlich beigelegt werde. Das klingt ja fast schon nach Krieg. Preußen gegen Deutschland, das wäre mal was. Doch der Streit solle wohl eher durch die juristischen Instanzen gehen und werde am Ende vor dem Bundesverwaltungsgericht landen. Derweil, meint Kilp, und kommt von der Kriegsmetaphorik einfach nicht ganz los, reift in Berlin ein neues Hohenzollern-Schloss unter dem Tarnnamen Humboldt-Forum seiner Vollendung entgegen. Vielleicht, mutmaßt der FAZ-Mann, tut sich die Bundesrepublik mit den Hohenzollern auch deshalb so schwer, weil sie nicht weiß, wie sie mit deren Erbe umgehen soll. Sie will Preußen, aber nicht die Preußen. Was man, so wie die gerade drauf sind, ja auch verstehen kann. In der Süddeutschen widmet sich die Rechtsprofessorin Sophie Schönberger der Sache. Die Gespräche mit den Hohenzollern, schreibt sie, verstetigen einen Geburtsfehler der Republik. Dieses zombiehafte Fortleben der Monarchie weit nach ihrem Untergang zeigt an, wie sehr die Deutsche Republik bis heute daran leidet, dass sie bei ihrer Gründung nicht konsequent mit ihrem monarchistischen Erbe gebrochen hat. Wie man sie auch beleuchtet, diese Mésalliance, so nannte man zu Zeiten, auf die die Hohenzollern sich jetzt berufen, nicht standesgemäße Liebesbeziehungen, zwischen der bürgerlichen Bundesrepublik und den hochadligen Preußen, wie man die nun auch beleuchtet, es klingt verdammt nach schlechtem Sex. Womit wir beim anderen Feuilleton-Thema des Tages wären, der anstehenden Verleihung des Bad Sex in Fiction Award und der Ankündigung, was Sie noch nie über Sex wissen wollten. So überschreibt Christiane Peitz listig ihre Kritik des neuen Woody Allen-Films A Rainy Day in New York im Tagesspiegel. Peitz kann den Film nicht jenseits oder diesseits auf jeden Fall nicht ohne Me Too und das Frauenbild von Woody Allen sehen. Und so hebt sie mit einem kleinen Die Kritikerin nach MeToo-Monolog an. Kunst und Moral sind zwei verschiedene Dinge. Die Kunst und der Künstler auch. Das Werk ist frei. Es führt ein Eigenleben, hat das Recht auf ein unabhängiges Urteil. So möchte man es gerne halten, ja man beschwört es inzwischen geradezu bei all den Debatten um NS-Verstrickung oder MeToo, um Emil Nolde, James Levine, Michael Jackson und Roman Polanski. Aber es klappt nicht. Der Blick auf das Bild, der Genuss der Musik ist kontaminiert vom Wissen um das mutmaßliche oder nachgewiesene Fehlverhalten des Künstlers. Die Wahrnehmung verschiebt sich. Das gilt auch für Woody Allens Film, gegen dessen Regisseur ebenfalls Vorwürfe erhoben wurden. Der Weinstein-Skandal war 2017 mitten in die Dreharbeiten geplatzt, erinnert Peitz. Etliche Mitwirkende haben sich seitdem von Woody Allen distanziert. Timothée Chalamet, Rebecca Hall und Selena Gomez spendeten ihre Gagen an MeToo-Initiativen wie Time's Up.
Was Sie noch nie über Sex wissen wollten, das könnte auch über Caroline Gasteigers Analyse der Shortlist zum Bad Sex in Fiction Award stehen. Schlechter Sex, meint sie, gehört nicht ausgezeichnet, schlechter Sex in der Literatur eher schon. Die Literary Review vergibt seit 26 Jahren den Bad Sex in Fiction Award. Damit kürt die Londoner Zeitschrift, Zitat, die schrecklichste Darstellung einer Sexszene in einem ansonsten guten Roman. Der Preis soll, Zitat, auf die grobe, geschmacklose, oft oberflächliche Verwendung überflüssiger Passagen sexuellen Inhalts hinweisen und ihr entgegenwirken. Für Filme traut sich das nur keiner. Gasteiger zitiert munter aus der Shortlist. Beispiel: Sie bat ihn, tiefer zu gehen, und nicht länger fürchtend, sie zu verletzen, drang er tief in Geist und Körper vor, in Hohlräume voller Organe, an den Konturen ihrer Lunge und Leber vorbei und an ihrem Herzen vorbeitaumelnd fühlte er ihre Perfektion. Michel Houellebecq hat übrigens mit Serotonin die Shortlist knapp verpasst, heißt es. Interessant ist die Begründung bei Passagen wie »Sie wartete, bis wir im Wasser waren, um ihre feuchten Körperteile meinem triumphierenden Phallus anzubieten.« Allerdings, zitiert die Süddeutsche die Jury, seien die Sexszenen im selben Ton wie der Rest von Serotonin verfasst. Touché.
Hans von Trotha mit seiner Kulturpresseschau. Gabi Butt gewünscht. Gute Nacht.